Geh aus meinem Kopf.
Hello Husband.
Hello Wife.
Once again. Schön, dich zu sehen.
Gleichfalls. Ich freue mich.
Wie geht's dir, mein Schatz?
Mir geht's gut. Ich muss aber rückblickend auf unsere letzte Folge, müssen wir ein paar Sachen richtigstellen, die aufmerksame Hörer uns übermittelt haben, was falsch ist. Also zum einen habe ich ja behauptet, dass nur eine meiner Töchter geraucht hätte.
Da rief dann gleich
die rief dann auch gleich an und sagte, nee Papa, so ist das nicht. Die andere hat ja auch. Die hat jetzt wahrscheinlich nicht so doll viel und hat es auch eher ein bisschen so gemacht, dass man das gar nicht so mitbekommen hat. Von daher war es mir nicht mehr so prägnant im Gedächtnis. Fakt ist, also Richtigstellung, nicht nur die eine, auch die andere.
Und dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht zum Thema, ab wann war ich denn Messdienerin? Und ich habe das letzte Mal behauptet, nach der Firmung, dann wäre ich ja so 14, 15 gewesen. Aber so im Rückblick mit 14, 15 habe ich ganz andere Sachen gemacht.
Über die wir jetzt nicht reden.
Wollte ich ja auch gar nicht.
Gut.
Nein. Und deshalb muss es doch nach der Kommunion gewesen sein. Also ich war dann vielleicht so 11, gut. Als ich Messdiener war, denke ich, ja. Und dann hatten wir noch das Thema Hinduismus.
Also wir wussten ja nicht genau, also ich habe ja nur, wir haben darüber gesprochen, über Gotteshäuser und über den Religion. Gott. Und wir haben festgestellt, Buddha ist eine Lebensweise. Und beim Hinduismus waren wir uns nicht sicher.
Buddha ist doch keine Lebensweise.
Eine Art zu leben.
Buddhismus ist...
Ja, meine ich doch Buddhismus. Ja,
aber Buddhismus ist aber auch eine
Buddha
Glaubensrichtung.
Gab's halt wirklich. Ja, klar. Ja, aber nicht im Sinne eines Gottes. Also der Buddha ist kein Gott. Der Buddha ist ein real existierender Mensch, der Lehren verbreitet hat und nach diesen Lehren Menschen im Buddhismus leben.
Ist das so?
Ja, das ist kein Gott. Also der Buddha gab es wirklich.
Also ich kann dir nur sagen, ich habe zum Hinduismus nochmal nachgelesen und der Hinduismus vereint verschiedene Religionen, die teilweise eben gemeinsame Traditionen haben oder sich auch gegenseitig beeinflussen. Hinduismus ist also nicht nur eine Religion, die diese Glaubensrichtung prägt, sondern gleich mehrere.
Und was ist jetzt mit einem Gott? Haben die einen Gott?
Die sind beeinflusst von heiligen Schriften, von verschiedenen Glaubenslehren und auch von der Götterwelt und Ritualen, aber eben unterschiedlicher Art.
Gut, Buddhismus ist eine Religion, unterscheidet sich aber wesentlich von der sogenannten Glaubensreligion wie Christentum, Judentum oder Islam, wie auch Hinduismus, da haben wir schon wieder, und Taoismus ist Buddhas Lehre eine Erfahrungsreligion. Ziel ist die Entwicklung des eigenen Geistes, die Buddha-Natur zu erlangen. Ja, also das zum Thema, was haben wir denn letztes Mal nicht ganz so korrekt dargestellt?
Jetzt sagst du es wieder so, was wir einfach nicht vertieft hatten.
Ja, das ist ja nichts anderes als nicht ganz korrekt dargestellt. Nee, also ich habe das nicht korrekt dargestellt.
Du bist oberflächlich drüber gehuscht über die Themen.
Ja,
ja.
Das haben wir jetzt ja klargestellt. Gab es denn ein Highlight, mein Schatz?
Ja. Also was heißt Highlight? Wir müssen mal über dein Kaufverhalten sprechen in letzter Zeit.
Über mein Kaufverhalten?
Ja. Mhm. Also momentan klingelt es sehr oft an der Haustüre. Und ich bekomme das dann immer nur so mit, wenn ich in meinem Büro sitze im ersten Stock. Und du machst dann ja auf, weil dein Büro ist ja im Erdgeschoss. Und dann bist du ja schneller an der Tür. Aber mir entgehen sehr wohl nicht diese ganzen Pakete, die da eintreffen, Tag für Tag. Unter anderem... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also, wie man das nennen soll. Ein Silikon... Lass mich kurz nachdenken. Silikonformen, von denen ich niemals wüsste, für was sie wohl gut sein sollen, wenn ich sie jetzt nicht wüsste. Und zwar Silikonformen, um stressfrei pochierte Eier zu machen. Was ich persönlich immer schon stressfrei empfunden habe. Ja, aber du bist jetzt auf die Idee gekommen, dass man das jetzt mit Formen machen muss. Ja,
also
klär mal.
Sind das nicht einfach nur Silikonformen, das sind Egg Poacher.
Egg Poacher?
Ich habe extra mal auf die Packung
geguckt. What the fuck is a poacher?
Von pochieren.
Aber a poacher.
Pochieren.
Aber pochieren.
Okay. So steht's, also so sinngemäß steht's auf der Packung. Und die habe ich deswegen gekauft, weil ich im Spiegel, da gibt es einen Menschen, der testet immer Küchen-Gadgets. Und der hat halt gesagt, ob obwohl er ein Plastik-Hater ist, hat er diese Egg-Poche probiert und als sehr gut befunden. Also Hintergrund ist ja der, das ist ja, und das musst du aber auch zugeben, ein oder zwei pochierte Eier mit Eimer zu machen, ist easy.
Bis zu vier ist kein Problem.
Ah, na, bis zu vier.
Ich kann bis zu vier locker, ohne Probleme.
Aber die sind dann nicht perfekt. Also die fallen dann schon mal auseinander.
Nein. Super perfekt.
Das glaube ich jetzt nicht, dass die super perfekt sind.
Doch, seit ich im Urlaub, Mauritius war es genau, die Köchin beobachtet habe morgens, die das immer gemacht hat, seitdem habe ich das auch super drauf.
Die hat dir dein ein Ei hat die gemacht, die nee, hat nicht die hat, vier.
Da, du warst ja nicht immer bei mir. Es musste ja immer einer am Tisch sitzen bleiben wegen den Vögeln, weil die sonst ja alles weggefressen hätten.
Ja.
Deshalb warst du ja nie dabei, wenn ich vorne stand, um mein Poached Egg zu bestellen. Und dann gab es ja manchmal vier, fünf, die das bestellt haben gleichzeitig. Und das hat die da ganz cool, hat die das gemeistert. Mhm. Ich habe mir das abgeguckt.
Okay.
Ich war bei der großen Lehrmeisterin.
Ich kann das halt nicht so gut. Ich habe da eben halt nicht so das Händchen. Und deswegen habe ich mir diese Silikonhilfe jetzt geholt, weil der die angepriesen hat. Und ich, okay, man muss natürlich sagen, ich habe das ausgepackt. Meine liebe Frau sieht es und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Da sage ich, das sind...
Das ist kein Scheiß.
Das ist kein Scheiß. Das ist von einem anerkannten Küchentester angepriesen. Und das ist eine super Sache, die, weil da kann man eben stressfrei in Perfektion vier pochierte Eier mit einmal machen.
Da war ich dann erstmal so kurzzeitig, naja, okay, für 3 Euro kann man das ja machen. Das China-Produkt kann ja nicht teurer gewesen sein. Also habe ich gesagt, Schatz, gut, schon wieder was bestellt, schon wieder was, was man nicht wirklich braucht. Wir können das doch auch so, aber okay, was hat es denn gekostet, habe ich gefragt. Und?
Naja, 27 Euro noch was.
Das hat er mir, mein Mann, der mir dann so übermittelt, bitte, ich habe dich nicht verstanden. Ich habe dich immer noch nicht verstanden. Weil er genau weiß, dass ich da echt allergisch reagiere, wenn irgendein Scheiß bestellt wird, den man nicht wirklich braucht, weil man es auch anders machen könnte. Und dann habe ich mein Statement dazu abgegeben.
Woraufhin ich dann auch gesagt habe, okay, hier zählen alle Meinungen. Zähneknirschend habe ich gesagt, gut, du hast recht, es ist jetzt nicht wirklich wenig Geld für Silikon, ist ja nicht einfach nur Plastik, es ist Silikon. So, ich überlege mal, was Implantate bei Frauen kosten, hallo? Und dann sind meine 27,98 jetzt nicht viel für, und das sind ja sogar vier.
Damit Silikon. Du schöne Eier kochen kannst.
Also wird nicht schöner, pass auf. So, ich habe es auch eingepackt, ich habe es gelabelt, neu.
Ja. Und ist, also ich habe ihn, mit dieser Entscheidung allein gelassen. Ich bin irgendwann raus aus der Küche und habe gesagt, du musst wissen, was du tust. Ist ja dein Leben.
Genau in dem Ton, was Frauen gut drauf haben. Du musst schon wissen, was du machst.
Und wenn du bisschen, denkst, du brauchst das, dann lass das. Aber wir reden.
Was in der Übersetzung nicht. Heißt, schick den Scheiß zurück.
Aber ich sagte auch jetzt nichts mehr zu, habe ich gesagt.
Ja, genau.
Mach, was du denkst. Ich lebe mit deiner Entscheidung, aber... Rede nie wieder mit mir über diese Dinger, über diese vier gelben Plastikteile.
Okay, und da wir ja hier, oder wir sind ja bemüht, in friedlicher Koexistenz zu leben in diesem Haus, habe ich gedacht, hier diese Koexistenz, diese friedliche, irgendwie in Gefahr kommt, packst du halt die schönen Silikonteile wieder sorgfältig ein. Hab das auch gemacht, hab die ins Auto gepackt.
Und ja, und das war der kluge Schachzug. Von dir.
Darf
ich ausreden?
Das war nicht Absicht.
Doch.
Nein, das war...
Das war unterschwellig, hat dein Unterbewusstsein gesagt, diese Frau koche ich weich, wie ein pochiertes Ei. So, fein. Wir sind also 3 Tage in Folge tatsächlich bis an die Stadtgrenze gefahren, um verschiedenste Dinge zu erledigen. Einmal Golf spielen, nochmal Golf spielen, einkaufen gehen. Und jedes Mal stand im Fußraum und du bist sehr häufig gefahren, bis auf einmal, da bin ich dann gefahren. Also ansonsten hatte ich im Fußraum eben dieses Päckchen stehen, diese eingepackten Silikondinger, die bereit waren, zurückgebracht zu werden,
ja,
zur Post, zur Versendung.
Und Moment, und wären wir an einem Postversendeshop mit den 3 Buchstaben vorbeigekommen, wo das hätte hingemusst, hätte ich es auch brav abgegeben. Dann aber hast du in der Küche zu Uromas Kochbuch gegriffen.
Ja.
Und hast gesagt...
Eier in Senfsoße, bitte.
Ja, jetzt können wir doch daraus mal was kochen.
Genau.
Hast die Eier in der Senfsoße gefunden, woraufhin ich doch mal bei Herrn Melzer und Herrn Witzigmann...
Das gibt's doch bestimmt auch in schön.
Danke, Tim. geguckt habe und festgestellt habe, Eier in Senfsoße sind ja noch genialer, wenn sie pochiert sind.
Ja, und dann haben wir im Auto darüber gesprochen. Wir waren mal wieder auf dem Weg gestern zum Golfplatz. Wie wir das Gericht jetzt heute Abend gestalten werden. Ah ja, mit pochierten Eiern, alles klar. Und dann also muss man sich vorstellen, ich also im Fußraum dieses Zeug da stehen. Und der Gedanke, okay, wir sind heute Abend zu dritt. Also das heißt, wir müssen locker 6 Eier machen.
Auf einmal.
Auf einmal. Und weil wir wollen ja alle gleichzeitig essen.
Und ich war ja gefragt, die zu machen. Weil du hattest mich gebeten, du wolltest gerne Schach spielen.
Ja.
Mit einem Junior. Und hattest mich gebeten, in der Küche das zu übernehmen.
Genau.
So, und da war mein Dilemma. 4 respektive 6 pochierte Eier auf einmal. Du hast das vielleicht mit den Augen dir gestohlen auf Mauritius, die Technik. Ich musste am Tisch bleiben, weil sonst die Vögel uns das Frühstück weggefressen hätten. So, also.
Ja.
Das hast du, das alles ging durch den Kopf, ne?
Jedenfalls habe ich dir angeboten, so, hey, komm, wenn ich jetzt hier aussteige und du nimmst diese Scheißkiste jetzt wieder mit rein, ist dann, glaube ich, auch schon egal.
So, und ich habe diese Scheißkiste wieder mit reingenommen, habe sie aufgeschnitten, habe meine Silikonform auseinandergefaltet, den großen Topf genommen und habe, das muss man jetzt wirklich sagen, 6 perfekte pochierte. Okay. Also das ist das erste Mal, dass man jetzt, also es ist kein Scheiß, den ich da gekauft habe.
Nee.
Ich gebe zu, ich
sind
habe...
so schön, als wenn ich sie gemacht hätte, muss ich zugeben, ja.
Ja, also... Die Dinger funktionieren wirklich ganz hervorragend, was man nicht von allem behaupten kann, was ich in letzter Zeit so angeschleppt habe oder was ich so ja, im Internet...
Vielleicht bin ich auch deshalb ein bisschen empfindlich.
Aber ey, so viel... Ja,
nee, so viel nicht, aber das ist wie im Supermarkt, wie mit dem Kassenzettel. Hier 2 Euro, da 1,50, hier 95 Cent und bups, oh, 180 Euro. Herzlichen Glückwunsch, Ding, Ding. Und so ist es auch mit deinen Bestellungen.
Bei mir ist es so, ich sehe was und denke, oh geil, geil, haben wollen. Also haben wollen ist bei mir ganz schlimm, gebe ich zu, haben wollen. So, also gerade wenn es dann so im bezahlbaren Bereich ist, also wenn es einen gewissen Betrag überschreitet, ja, geht halt haben wollen nicht.
Wenn ich 50 Sachen in der Woche im bezahlbaren Bereich bestelle, dann wird es teuer.
Nein, ja, man könnte anfangen zu addieren, mache ich ja nicht.
Ich aber,
ich, weil
ich bin hier der Buchhalter
in der Familie. Du bist Frau Weigel hier in der Familie, ja. So, das fand ich so buschige Augenbrauen, aber...
Danke.
Oder Schäuble, Scholz, Frau Scholz. Jetzt.
Aber ich habe nicht so schütteres Haar.
Und die schwarzen Null kriegen wir auch gerade nicht hin. Weil ich zu viel bestelle.
Das stimmt nicht. Nein,
stimmt. Also die Schuldenbremse haben wir schon vor langer Zeit gezogen. Das kann man mal festhalten. Wir waren aber bei den Einkäufen im Supermarkt. Ja, guck mal, meine Achillesferse ist, dass ich mich gerne mal verleiten lasse von irgendwas Tollem, was ich sehe. Oder ich bin auch ehrlich, wenn ich was Neues anfange, also bevor ich jetzt einen Fallschirmspringerkurs machen würde, würde ich mir vorher einen Fallschirm kaufen. Ich bin ja auch nach Mallorca geflogen vor vielen, vielen Jahren. Mit dem Wissen, ich werde dort einen Golf-Anfängerkurs machen, also die Platzreife.
Oh ja.
Und habe mir im Vorfeld natürlich in Deutschland schon Golfschuhe gekauft.
Und das ist so lächerlich, wenn da so ein Anfänger, der nichts kann und nur Scheiße baut, aber Hauptsache gut aussehen.
Pass auf, und was war denn die Folge, dass der Golflehrer, der den Coach gemacht hat, sagt, ah, hallo, herzlich willkommen, dass ihr alle da, wir waren so 4, 5 Leute, die den Kurs gemacht haben, mich so anguckte, mir auf die Füße guckte, und du spielst schon Golf? Und ich so... Nee, aber ich will ja lernen. Das muss ich doch gut ausgerüstet sein. Dann hat er in sich reingegrinst und das war es. Aber erst hat er mich schön vorgeführt. Aber so bin ich halt. Ich muss.
Aber das kannst du dann ja auch ab, dass man dich dann vorführt. Das ist ja das Positive daran.
Ja, aber ich bin halt, wie gesagt, ich bin halt so, wenn ich was irgendwas sehe und das machen will, dann muss ich mir sofort irgendwie Zeugs kaufen. Bei dir ist es mit den Mengen. Also, ich sag, Mustafa schon mal hat ein Sushi. Da liegt die Familienpackung drin im Korb und du bist der Meinung, reicht das? Oder wenn wir im Fleischstand sind, dann 500 Gramm. Oder sind jetzt aber 700. Ah, das ist okay. Ist das nicht zu viel?
Ich glaube, ich bin da geprägt von meinem Opa, glaube ich, der ja im Krieg war und auch in Gefangenschaft bei den Russen und auch verletzt. Und der hat seinen Teller, der durfte das auch als einziger der Familie, wirklich nach dem Essen immer ausgeleckt. Also. Und deshalb glaube ich, das hat mich, glaube ich, schon geprägt. So dieses, der Opa, der darf das, der hat Hunger gelitten und vielleicht hat das damit zu tun, dass ich immer denke, es darf niemals zu wenig sein. Wir dürfen niemals hungern. Ich weiß es nicht.
Nee, du bist einfach gierig mit den Augen.
Und du, nein.
Und du isst auch nach eigenem Bekunden immer viel zu viel. Also du haust den, klatscht dir, du isst den Teller leer, bist satt.
Das liegt aber daran, dass wir einfach zu gut kochen. Also wenn es
schmeckt halt sehr gut.
Ja, wenn es nicht so gut schmecken würde, würde ich auch nicht so viel essen. Aber es schmeckt halt echt gut und von daher ist es schwierig zu sagen. Grundsätzlich wäre ich satt. Die Tendenz geht dann eher dahin, ich bin zwar satt, aber es geht ja noch was rein. Ja.
Also ich sag mal, wenn wir uns dann mal einen Tartar leisten, oder sagen wir mal, jetzt machen wir mal richtig lecker und wir essen das, ein Rindertartar grundsätzlich mit Filet, nicht mit Hüfte, wie das manche machen. Wir wollen halt unbedingt das Filet, weil wir das auch ja von Hand schneiden.
Weil du eine kleine...
Und weil ich ein kleines Luxusweibchen bin. Bist, ich bin eine kleine Prinzessin, also will ich... Oh komm, aber Filet, ist, das bist du genauso.
Ja, Filet ist natürlich...
Ich weiß nicht, als wir uns kennengelernt haben, das erste Mal essen waren, Karte, und sie bitte, Filet. Beim nächsten Mal das sagen, und sie bitte, Filet. Ach, guck mal, Schatz, sie haben auch eine Hüfte, Filet. Also da geben wir uns beide nicht viel.
Ah ja.
Und dann aber ist es so, dass wir eben, letztens haben wir dann doch, da sagt die doch, 500 Gramm. Mhm. Und 500 Gramm reichen. Das Stück sieht aber klein aus. Na, ich hätte das Stück noch. Was haben wir denn dann zusammen? 750.
Das passt schon.
Und dann an der Kasse sich zu wundern, warum es so scheiße teuer ist. Weil einfach mal 250 Gramm Filet schon wieder böse zu Buche schlagen. Es ist ja nicht so, dass wir es wegwerfen. Also das muss man mal festhalten. Wir essen das ja wirklich tapfer alles auf. Wenn du es am nächsten Tag ist. Das ist ja auch immer deine Begründung, wenn es zu viel ist.
Ja, aber Moment, nicht Tartar.
Nein.
Das klingt jetzt so, als würde ich Tartar dann 3 Tage später immer noch essen.
Nein, natürlich nicht.
Das halten wir mal fest, dass das Tartar geht am selben Abend weg.
Ja.
Und wenn es nachts um 2 nochmal ist,
genau.
Es geht am selben Abend weg.
Ja.
Ah, ich habe gestern was Trauriges gelesen. Also was ich persönlich sehr traurig finde. Du auch. Linda Zervakis hört auf. Am 26. April wird sie das letzte Mal die 20 Uhr Nachrichten vermelden.
Glaubst du, dass jetzt jeder weiß, wer Linda Zervakis ist?
Ja. Nein?
Nein. Hättest du vor einem Jahr auch nicht gewusst.
Das stimmt doch gar nicht.
Du hättest vor Corona nicht gewusst, wer Linda Zervakis ist?
Doch.
Warum? Du hast ja die Tagesschau nie geguckt.
Ja, aber Linda Zervakis war schon ein Begriff.
Ich wusste es nicht.
Echt?
Na.
Vielleicht bilde ich mir
nicht.
Das jetzt auch
ein. Nein, du aber... das ein. Warum sollte man, wenn man nie die Tagesschau guckt...
Kann ich mal zum Punkt kommen?
Okay. Danke. Also es ist schon wichtig, dass die...
Okay, Linda Zervakis ist Tagesschausprecherin, 20 Uhr Nachrichten. Da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen in einem unserer Podcasts. Auf jeden Fall wird Linda aufhören, was ich persönlich echt schade finde. Weil ich bin ein großer Linda Zervakis-Fan, bin ich.
Sie wird dir aber, du musst es positiv sehen, sie wird dir in anderen Formaten begegnen zukünftig.
Ja, ich habe ihren Podcast schon entdeckt heute.
Du hast ja ihren Podcast entdeckt.
Ja.
Und vielleicht wird sie dann wo auch immer, auf welchem Medium, ob im Rundfunk oder im Fernsehen noch in Erscheinung treten und vielleicht sogar mit interessanteren
Formaten
als das Vorlesen der aktuellen Nachrichten, weil das können die anderen ja auch ganz gut.
Ja, klar.
Ja, von daher ist das nicht... Ich gucke
gerade nochmal, wie ihr Podcast heißt. Ich hatte den vorhin schon aufgerufen.
Podcast Linda Zervakis heißt der.
Irgendwas mit Mensch.
Jammers Mensch, Yasu.
Warte.
Oder so.
Ja, gute Deutsche.
Gute Deutsche. Ist die Linda Zervakis Griechin?
Ja.
Okay.
Also,
dem Namen nach.
Die ist in Deutschland geboren, aber ihre Eltern sind Griechen.
Ja, okay, die hat griechische Eltern. Okay. Die Linda Zervakis.
Griechische Wurzeln.
Okay, es ist natürlich noch was sehr, sehr Trauriges passiert.
Oh Gott, ja.
Der Prinz Philipp ist gestorben. Ich finde es erstaunlich. Also mich hat das auch echt berührt. Mhm. Ich habe einen Artikel gelesen, da ging es um die Reaktionen aus der Welt zum Tode von Prinz Philipp. Wieso, wer reagiert hat aus natürlich vornehmlich Staatsoberhäupter, Königshäuser, die Angehörigen, der ein oder andere, natürlich Prominente, so mir fällt spontan nur Mick Jagger ein, der halt reagiert hat, der ihn natürlich auch wahrscheinlich persönlich kannte. Ganz sicher sogar. Also ich fand es von mir selbst erstaunlich, wie mich das berührt hat, dass der Kerle da mit seinen 99 Jahren jetzt und fast, also ich glaube im Juni, glaube ich, oder Juli, wäre der 100 geworden. Ne?
Obwohl er das persönlich sehr schrecklich gefunden hätte, habe ich jetzt gerade auch irgendwie nochmal eine Headline gelesen.
Die 100 hätte er schrecklich gefunden.
Ja, mich hat das auch echt bewegt, aber es war abzusehen. Also ich habe das ja auch verfolgt, seit Anfang des Jahres, Februar kam er ins
Krankenhaus. Das war 99. Wenn du mal zurückdenkst, also...
Aber wie fit der war bis zum Schluss.
Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da warst du mit 65 alt. Du hast damit gerechnet, wenn jemand über 65
Dass er sterben war, könnte.
Dass er sterben könnte, dass er jetzt in einem Alter ist, wo es nicht verwunderlich wäre, wenn er stirbt. Und dann hat sich im Laufe der Jahre das eben hochgeschraubt auf 70, 75, 80. Mhm. Heutzutage setzt man voraus, dass Leute mindestens mal 80 werden. Und wenn jemand, wenn ich eine Meldung bekomme heute, irgendwer ist gestorben, Bekanntes oder nicht Bekanntes, und der ist halt 72 als Beispiel, dann denke ich, oh, Gott, jung. Wie jung. Mhm. Naja, jung. Naja, jung ist relativ
schon, aber irgendwie.
Aber dann sagt, oh mein, 72, das ist aber für den Durchschnitt jetzt nicht so.
Gut, jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja beide das Glück, dass unsere Eltern leben. Meine sind durchaus noch jünger als deine, noch mal über 10 Jahre. Aber
liegt vielleicht auch daran, dass ich
dass du zehn
auch jünger bin als du.
Ja, dass du jünger. Ja, klar liegt es daran, unter anderem. Aber trotzdem haben wir beide das Glück, dass eben unsere Eltern noch leben. Also ich hatte einen Freund mit 18, der war auch 12 Jahre.
Du warst 18,
ich war 18. Ich war 18, er war 12 Jahre älter. Aber auch damals schon seine beiden Eltern lebten nicht mehr. Ich meine, der war da gerade mal Anfang 30.
Ja, ich bin da glücklich drüber, dass es so ist.
Absolut.
Also ich freue mich natürlich in erster Linie für meine Eltern, dass sie noch leben. Also jetzt nicht für mich, weil wir haben leider Gottes aufgrund der Entfernung nicht so viel Kontakt, außer übers Telefon. Gelegentliche Treffen. Schade, aber wie willst du das machen? Gerade in Corona-Zeiten kriegst du das halt nicht hin. Nee. Aber ich freue mich natürlich echt wahnsinnig, dass die leben. Und nicht nur das, die sind auch fit. Ups. Die sind mega fit und ist einfach toll. Aber wir waren ja beim Prinz Philipp. Also wie gesagt, ich fand es erstaunlich, dass mich das so berührt hat. Mhm. Weil man hat ja mit dem Menschen nicht viel Berührungspunkte gehabt. Außer natürlich, dass man immer wieder was über ihn gelesen hat. Über seine schrullige Art, über seine doch sehr, seine doch eigenartigen Humor. Ey, der war 72 Jahre
an der behind. Seite.
Nicht an der Seite, hinter. Das habe ich vergessen. Queen. Er war der Mann hinter der Queen. Also Shadow. Schon vom Protokoll musste er es immer die 2 Schritte hinter ihr bleiben. Das hat er ausgeführt.
Denke ich, ihr größter Berater, ja.
Ja, er war auf jeden Fall. Also er war das. Ich habe also auch immer gelesen, dass er das Brain gewesen wäre. Also sie hatte die Krone auf und er die Hosen an, hat mal irgendeiner gesagt. Ja. Man sagt der Queen ja auch nach, dass ihr Bildungsstand jetzt auch nicht so der Mega-Höchste wäre. Nein, das siehst du ja schon alleine, wenn du The Crown, haben wir doch gesehen.
Ja, aber sie hat sich alle Mühe gegeben, sich das wirklich hart anzutrainieren, sie dann musste, als ihr Vater verstorben ist. Boah, doch, da denke ich, hat sie schon Gas.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht auf der Höhe wäre, geistig, um Gottes Willen, aber ich glaube, es gibt schlauere Menschen.
Ich denke, man hat ihr einfach die Bildung nicht zugute kommen lassen, weil es halt ein Mädchen war. So hat es zumindest den Anschein gemacht, außer Crown.
Man könnte jetzt vielleicht lachen, wenn ich jetzt sage, sie hat eine emotionale Intelligenz, weil sie ja doch ein kleiner Eisblock ist. Aber ich glaube trotzdem, dass sie emotional ist.
Die ist halt hat nur einen ganz feinen Humor, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Ja. Also sie ist mit Sicherheit nicht so ein Eisblock wie Frau Merkel. Nee, sie hat da schon feinere Antennen. Also nach meinem persönlichen Empfinden.
Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Merkel, die Privatperson, die wir jetzt gar nicht kennen, von der man auch nichts weiß, dass die auch einen feinsinnigen Humor hat.
Aber ich glaube, es wäre nicht meine. Ich glaube, es wäre...
Kann man nicht einschätzen. Ich kenne zugegebenermaßen auch niemanden, der mir mal was von der Privatperson Merkel hätte erzählen können, weil er sie kennt.
Nee, das Einzige, was ich finde, was ich privat von ihr mitbekomme, ist einmal im Jahr, wenn sie mit ihrem Mann wandern ist. Und dann schickt irgendwie die Bild-Zeitung einen Reporter auf den Berg und der schießt 3 Fotos.
Ja, dann sind die aber auch gestillt. Weil dann lässt der, ich wollte gerade sagen, der Secret Service, aber das ist ja der wie heißen die Personenschützer von der Merkel?
Die heißen Personenschützer.
Ja, das ist auch irgendwie der BND, nee, der Bundesnachrichten ist es nicht. Also es ist halt egal wie, die, glaubt man, die lassen da keinen ran. Also das sind gestellte Bilder, genau dieses, es gibt ja irgendwie sich wiederholend immer dasselbe, nicht dasselbe, das gleiche Bild, wenn sie mit ihrem Sauer, Wolfgang, Manfred, Konrad,
was?
Peinlich, wie heißt denn der Mann von dem, jeweils wenn die beiden Manfred, also Sauer heißt er mit Nachnamen.
Ich finde das so schade, dass wir uns da nicht ergänzen, dass wir dann beide so bläht sind und das nicht wissen.
Ja, oft genug ist es doch aber so, dass der eine das weiß und der andere nicht. Jeweils wenn die beiden, die haben ja immer dasselbe Hotel und dann sitzen die irgendwo auf dem Balkon und klotzen auf die Berge. Und dieses Bild dürfen die Journalisten dann auch schießen.
Joachim
Sauer, genau. Ja, das ist aber auch langsam langweilig. Immer wieder dasselbe Bild von der Merkel in der Berge. Ich meine, da wirkt sie sehr, sehr natürlich. Also das ist toll. Also da rennt die mit Struppelhaaren und lockerer Wanderkleidung aus dem Decathlon, juchtelt sie durch die Berge. Das ist natürlich toll. Also, aber gut, da könntest du genauso gut sagen, wenn... früher einen Obama, also zu den Zeiten, als er noch Präsident war, eben auf dem Golfplatz mit normalen Klamotten rum. Der war ja nicht schicki angezogen. Der sah immer aus wie ein Schlumpi. Der sah eher aus wie ein Caddy als wie ein Golfspieler.
Ich hatte ein Highlight diese Woche. Und zwar war ich mit unserem Kater Edgar beim Tierarzt und hatte das Vergnügen, im Wartezimmer zu sitzen und mal wieder so menschlichen Gesprächen folgen zu können. Das war total spannend. Also es war einer da, der war gar nicht von hier, sondern seine Frau macht hier gerade irgendwie Kur und deshalb haben sie ein Ferienhaus bewohnt. Der hat ganz viel erzählt über Paula, seine Hündin, die irgendwelche epileptischen Anfälle hat und dann hat er die Medikamente vergessen und er war total froh, irgendwie, glaube ich, mit Menschen zu sprechen. Also das andere gegenüber, der Mann mit seinem Schäfer und hat einen,
Sind die mit dir ins Gespräch gekommen oder wie?
Nee, also es war einer, kam alleine rein, zeitgleich mit mir, allein, also ohne Tier. Der hatte aber seinen Schäferhund im Auto gelassen, weil der Schäferhund keine Katzen mag und er gesehen hat, dass ich mit Edgar, der Katze, reinkomme. Und der Schäferhundmann hat dann dem Retriever-Mann, also Paulas, Paulas Chef,
Epileptik-Paula,
hat der irgendwie eine Frage gestellt zu dem Hund und dann war der so glücklich, dieser andere Mann, dass der geredet hat und hat gar nicht mehr aufgehört und hat aber auch wie so ein Ping-Pong-Ball immer, also den anderen Schäferhundmann und auch mich angeguckt, weil er wissen wollte, bin ich auch interessiert, irgendwie ins Gespräch einzusteigen. Natürlich alle schön mit Maske bewaffnet. Und dann kam noch das Highlight aus dem Behandlungszimmer eine Dame raus mit ihrem Kleinsthund auf dem Arm, der gerade irgendwie frisch operiert war. Aber die kannten sich wohl, der Schäferhundmann und sie. Und dann hat die dem erstmal, damit sie in Ruhe bezahlen kann, diesen kleinen Scheißer auf den Arm gedrückt. So, haltbar grad. Das war halt auch irgendwie total lustig, so, weil ich im ersten Moment, die haben sich nicht zu erkennen gegeben, dass sie wissen,
wer sie... Es sah so aus, als ob die jetzt irgendeinem Fremden...
So, ja, halt sie mal kurz. What?
Aber die kannten sich. Der war noch betäubt, oder wie? Weil du sagst, der war...
Keine Ahnung, was mit dem war, aber irgendwas, der hatte irgendeine Wunde, die wohl auch... Flüssigkeit abzusondern. Also sie hat ihm nur angeboten, so, ja, wenn das jetzt irgendwie hier rumsüfft und dann, ich wasche dir den Pulli, ist ja kein Problem, ich weiß ja, wo du wohnst. Und dann kamen zwei rein, Mutter und Sohn, also erwachsener Sohn mit zwei Goldhamsen. Oder waren es, wie heißen die anderen?
Meerschweinchen.
Nee, Meerschweinchen, mit zwei Meerschweinchen.
Du hattest mir, glaube ich, gesagt, Meerschweinchen.
Nee, es waren Meerschweinchen.
Zwei.
Ja, ja,
in jeder einer hatte, Box oder was?
Nee, zwei verschiedene Boxen. Und dann kamen dann die
Wie muss ich mir so eine Box haben? Wie eine Brotdose mit Löchern?
Nee, also hochinteressant. Eine in lila, eine in pink. Also oben so mit Plexi oben drauf, mit fetten Löchern drin. Und das haben sie aber gleich aufgemacht und gelüftet, um da drin rumzufummeln. Also jeder hatte da so seinen Korb. Und dann kam die Sprechstundenhilfe, die ja im Behandlungszimmer immer mit agiert,
raus. Die mit der lustigen Bemalung?
Nee, ich glaube, es war
die diesmal die
Frau
mehr,
von... Weiß ich nicht. Ich glaube, es war die Tierarztfrau, die diesmal persönlich da war. Oder also es war nicht die mit der lustigen Kriegsbemalung, wie immer, die sonst da ist. Und die sagte dann nur, sie mit dem Meerschweinchen, das sind Klaus und Klaus, also ich keine Ahnung, die hatten lustige Namen. Ja, ja. Es darf aber nur einer von ihnen hier drin bleiben. Ich darf nicht sie bei dir drin bleiben.
Da wollte das eine Meerschweinchen raus, oder?
Was?
Und dann wollte das eine Meerschweinchen rausgehen, oder?
Nein.
Wie?
Nee, dann haben die das erstmal so ganz cool überhört. Die haben da gar nicht reagiert.
Wer die Meerschweinchen?
Nein, die Besitzer.
Ja, okay.
Und dann musste aber die Sprechstundenhilfe wieder ins Behandlungszimmer. Und da kam sie das nächste Mal raus und sagte, sie sind immer noch beide da. Sie müssen sich jetzt entscheiden, wer von ihnen geht. Es können nicht beide hier drin bleiben.
Weißt du, was ich glaube? Du hast das ja schon mal gesagt, was ich glaube.
Was?
Die waren in ihrem Kopf so, wir sind ja jeder mit einem Tier da.
Genau.
Ich bin mit Klaus da und
du bist
mein Sohn
Klaus
ist ja auch mit Klaus da. So, und deswegen haben die gedacht, weil
wir sind gar
zwei
nicht
Tiere,
da.
Zwei Menschen, wir können jetzt auch hier zusammen.
Genau.
Oder was?
Aber die Reaktion war die beste, also die Sprechstundenhilfe. Sie sind ja immer noch beide da. Ich habe doch gesagt, sie dürfen nicht beide hier bleiben. Einer muss jetzt rausgehen. Erstmal kurz Stille. Und dann guckt die Mutter hoch und sagt, ja, das besprechen wir gleich. Stille. So, hä, what? Aber jetzt möchte ich erstmal ihre Toilette nutzen, bitte. Und dann ist sie, also ihrem Sohn, so während sie auf also Richtung Klo gegangen ist, zugerufen, ja, wenn ich dann gleich aus dem Badezimmer zurück bin und dann musst du eben jetzt rausgehen. Und der war pisst, weil die hatten vorher schon diskutiert und er hat ihr an sich klar zu verstehen gegeben, ich gehe da nicht raus, es ist so kalt, es war ein super kalter Tag, ich stelle mich doch nicht raus in die Kälte, mache ich nicht, nö, ich bleib hier. Aber
das heißt, sie waren so Fuß da oder wie wahrscheinlich?
Weiß ich nicht, nee, ich glaube, irgendwas haben sie vom Auto gefaselt, von wegen, dann setzt sich halt ins Auto. Also Sie kam von Toilette und er ist dann rausgegangen. Und es war einfach schön, mal wieder so ein bisschen menschliches Leben um mich rum zu spüren. So ein paar Minuten lang. Es war schon irgendwie cool. So, Schatzi, ich krieg mal wieder, Überraschung, langsam Hunger. Bevor wir in die Küche gehen, habe ich noch eine Frage an dich. Mein Arbeitgeber hat so Motivationskarten rausgegeben, nenne ich mal, dass du dir einfach so ein bisschen Gedanken machst um den Job und so. Und da sind auch Karten teilweise für Führungskräfte drin und du bist ja eine Führungskraft. Ich habe jetzt eine Karte gezogen. Ich stelle dir jetzt eine Frage und hätte gerne eine spontane Antwort von dir.
Okay.
Ja. Und zwar lautet die Frage, was liebe ich an meiner Führungsarbeit?
Was ich daran liebe?
Ja.
Dazu müsste ich die Führungsarbeit ja lieben.
Tust du das nicht?
Ich delegiere gerne.
Okay.
Nein, das riecht ja so ein bisschen danach, gerne Macht auszuüben.
Nee, in der Übersetzung gar nicht.
Zu führen. Okay, man könnte es auch übersetzen mit Verantwortung übernehmen.
Ich finde das gerade super interessant, Schatz, weil wenn mir so eine Frage gestellt worden wäre jetzt, was liebst du an deiner Führungsarbeit? Oder dann sage ich mal, ich habe ja keine Führungsposition, aber ich habe schon eine Position, wo ich teilweise delegiere, auch wie du sagst. Und auch im Team arbeite, wo ich andere mit anderen arbeiten muss, andere mir zuarbeiten, ich anderen zuarbeite. Wenn ich dann sagen würde, dass im übertragenen Sinn, was liebst du daran, dann liebe ich es, andere zu motivieren. Und das bist du ja auch. Und von daher finde ich es jetzt gerade so lustig, dass dir da gar nichts einfällt.
Vielleicht bin ich einfach nur Corona-müde und bedingt durch das Wenige, was wir zurzeit machen dürfen, bedingt durch die überschaubare Auftragslage. Also wir hatten jetzt in den letzten 2 Wochen mal ein bisschen mehr zu tun. Aber ich habe ja eh einen anderen Führungsstil als andere, weil ich lasse die Leute auch gerne machen.
Nein, das heißt ja nicht, dass so ein anderer...
Es gibt ja Menschen, die ständig sich überall reinhängen wie ein Teebeutel und in jede Sache und alles zu kritisieren müssen. Also ich habe einen Führungsstil und ich mag es, wenn die Vorgaben, die ich gebe, von meinen Mitarbeitern erkannt werden und gut umgesetzt werden. Und dass sie das können, lasse ich sie auch machen. Wenn ich kontrolliere das natürlich und gucke mir das an und meine Mitarbeiter sind auch so gepolt, dass sie diese Kontrolle auch einfordern. Also nicht in jedem, also in vielen Dingen, das finde ich aber extrem wichtig, dass ein Team auch von sich aus agieren kann. Dass man nicht ständig von oben und an einem rumkrittelt, sondern dass man die machen lässt. Und was ich extrem wichtig finde, wenn du eine Führungsrolle hast, dass du Fehler zulässt. Also das heißt nicht, dass sich Fehler wiederholen sollten.
Aber sie dürfen erstmal passieren.
Es darf auch mal ein Fehler passieren, aus welchen Gründen auch immer. Aus einer Gedankenlosigkeit, aus einer Annahme.
Ja gut, Gründe gibt es viele, aber wie handhabt ihr das, wenn ein Fehler passiert ist bei euch im Team?
Dann wird der Fehler analysiert. Warum ist der Fehler entstanden?
Kommt das wodurch aus dem Team, also von dir oder aus dem Team raus dann die Analyse?
Je nachdem, das ist situationsabhängig. Mhm. Manchmal liegt es einfach ganz klar auf der Hand. Vorweggreifend muss ich mal sagen, es passiert halt zum Glück nicht allzu oft. Mhm. Es passiert, aber nicht allzu oft, weil ich kann für mich nur in Anspruch nehmen, dass mein Team sehr gut funktioniert und die sich, okay, wir hatten jetzt auch 20 also, Jahre Zeit.
Habt ihr auch viele Erfolge. Und da kommt auch gleich meine nächste Frage.
Wir haben letzte Frage, wir haben für viele Erfolge. Ja.
Welche Ideen und Gewohnheiten habe ich, um mit meinem Team Erfolge zu feiern? Denk mal, also mach dich Corona frei. Schwelg meine Erinnerungen. Das Leben ist wieder normal. Wir spulen zurück und sind im Jahr 2019. Ihr habt einen Wahnsinnserfolg gehabt. Wie waren damals eure Gewohnheiten? Wie habt ihr einen richtigen Erfolg damals gefeiert? So ein richtig geiler Erfolg.
Ja, dadurch, dass wir jetzt seit mittlerweile 3 Jahren von 3 Standorten aus agieren, das heißt aus Süddeutschland, aus Mitteldeutschland, wo wir hier sind, und aus dem Norden, ist es halt schwierig, einen richtig tollen Erfolg dahingehend zu feiern, dass man sagt, okay, man setzt sich zusammen, man macht eine Flasche, man
kann
macht eine Flasche
Sekt aufs auf. Bier zusammenkommen, ja.
Oder man trinkt das Bier und das, aber das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht. Also wir haben, da wir das haben wir ja offen kommuniziert, wir sind ja aus der Messebaubranche und was ich gemacht habe, dass ich mein Team mehrfach im Jahr zu wichtigen Messen zusammengeholt habe, dass wir dann auf diese Messe gegangen sind im Hotel und dann haben wir natürlich die Zeit genutzt, also insbesondere im Team abends zusammensitzen, lecker essen in einem tollen Restaurant, ein schönes Glas Wein trinken oder auch, weil bei großen Messen sind wir dann für 2-3 Tage dort vor Ort gewesen. Mhm. Das heißt, einen Abend habe ich immer gesagt, okay, ich möchte mit meinem administrativen Team, die Leute, die wir sind, zusammensitzen und ein tolles Abendessen ausrichten und aber auch mit unserem großen Team von den Leuten, die vor Ort tätig sind.
Also die Subunternehmer.
Die Subunternehmer, die haben wir dann abends einfach zusammengenommen und gesagt, hier sind ein paar Kisten Bier und das ist so ein Ding, dass wir vor den Hotels auf den Parkplätzen, wenn die Autos hochgemacht, die Klappen hoch und dann werden ein paar Kisten Bier rausgeholt und dann
hockst
du mit deinen Jungs dort und trinkst ein Bier. Und das ist auch toll. Das macht auch Spaß. Ich mache diesen Job, ich mache diesen Messebau seit 25 Jahren. Mhm. Und in diesen 25 Jahren bist du Tausenden von Menschen begegnet, die dich irgendwie begleitet haben und dieses durch die Messehallen laufen. Und
ich bin sehr froh, Schatz, dass wir uns begegnet sind. In dem Zusammenhang. Vor über 20 Jahren.
Ja, auch in dem Zusammenhang.
Muss ich mal sagen, an dieser Stelle.
Auf der Messe. Die Messe hat uns zusammengebracht.
Absolut.
Ja, ich hetze gerne zurück und ich freue mich auch darauf, das kommt wieder. Das ist im Moment nur das riesengroße Fragezeichen. Wann? Wann ist die Welt, und das klingt sehr pathetisch, aber ich meine, wann ist die Welt wieder so weit, dass es funktioniert? Ich rede nicht davon, dass das in China gerade funktioniert. In China funktionieren vielleicht Regionalmessen. Wenn man die Presse und auch die Fachpresse verfolgt.
Ja, es gibt auch schon Delegationen, die hinreisen können. Also irgendwie kriegen es gewuppt. Es ist alles super kompliziert, ja. Aber
eine Messe, eine Internet, also fast jede Messe, die hier in Deutschland stattfindet, oder ein Großteil der Messen, sind internationale Messen. Oder die davon leben von internationaler Beteiligung.
Und klar, aber abgesehen von der Herbstmesse, die du gerade auch planst, hier die Automesse, abgesehen davon, alles, was ich im Moment an Messen in Deutschland in Angriff nehme für meinen Job, sind nationale Messen, die überhaupt nicht ausgerichtet sind, international zu sein. Das sind auch Messen, die tatsächlich aufgrund der aktuellen Situation auch entstanden sind. Die gab es vorher nicht.
Aber was ich halt sagen wollte, mit diese Wehmut, dass Messen stattfinden können. Also für uns ist es wichtig, dass die Welt Corona resistent wird. Ich möchte nicht sagen, frei werden wir nie. Aber zumindest, dass man das im Griff hat, weil ich brauche das. Also ich, meine Firma, meine Branche, wir brauchen das. Wir brauchen die großen Messen. Ja. Da müssen die Leute aus Nord- und Südamerika kommen. Da müssen die Leute aus Asien kommen. Da müssen die Leute aus Afrika kommen. Da müssen die Leute aus ganz Europa anreisen dürfen. Und nur dann funktioniert das. Und die wollen, und ich weiß, und das haben wir beide oft genug in unseren Gesprächen festgestellt, es gibt bei den ganzen Firmen, die das seit Jahrzehnten gewohnt sind, Messen durchzuführen, da ist die Sehnsucht, es wieder zu tun, das Business auch durch diese Komponente der Messe zu erweitern und zu vervollständigen. Die Sehnsucht ist da.
Klar.
Die Leute wollen das. Die wollen das, weil eine Messe ist wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten, aber auch
wahnsinnig bereichernd auf der anderen
Seite. Danke, das ist das richtige Wort. Mhm. Ja, also kommst.
Finde ich ein gutes Schlusswort für heute, mein Schatz.
Ja, genau, finde ich auch. Hoffen wir mal, dass das alles besser wird. Das ist jetzt, du hast mich gerade ein bisschen, ich wiederhole mich jetzt, wehmütig gemacht.
Ich weiß, tut mir auch leid.
Aber nö, muss ich nicht. Das ist ja vielleicht auch, hast du eine gewisse Vorfreude geweckt. Aus der Wehmut heraus, wenn man die Wehmut ins Positive umschaltet. Ja, das ist ja Vorfreude und Vorfreude ist die schönste Freude. Ich freue mich jetzt aufs Essen.
Ich mich auch.
In diesem Sinne, mein Schatz, das war wieder sehr schön.
Ja, sehr sprunghaft hier und da, aber spannend, wie immer.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ach so, also, ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Ciao.